Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Giso hat es gerade schon angesprochen, wir stehen als Gemeinschaftsverband und auch als Gemeinschaft hier in Zeitz gerade in einem längeren Prozess mit Blick auf die Wiederwahl des Inspektors kommenden Samstag bei der Vertreterversammlung. Und aus diesem Anlass heraus, auch aus dem Gespräch, was wir hier mit Christoph Müller vor zwei Monaten oder mehr als zwei Monaten hatten, ist ja auch so dieses Thema entstanden und die Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Was ist eigentlich Kirche? Wer sind wir als landeskirchliche Gemeinschaft hier in Zeitz und auch sonst im Land oder in den Ländern? Wir haben ja vier Bundesländer, die wir umfassen, das ist nicht wenig. Das ist ein Viertel des gesamten Bundesgebietes, ja, ist unser Gemeinschaftsverband. Wahnsinn, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Aber zurück zur Frage, wer sind wir eigentlich? Wozu sind wir berufen? Was macht uns aus? Was ist das eigentlich Kirche? Die Frage nach Wesen und Auftrag der Kirche. Und einige der Antworten, die das Neue Testament dazu bereithält, haben wir in den vergangenen Wochen bereits bedacht. Nach dem ersten Timotheusbrief ist die Kirche des lebendigen Gottes Pfeiler und Fundament der Wahrheit. So heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Das ist eine hohe Auszeichnung. Und inwiefern die Kirche das Fundament der Wahrheit ist und überhaupt nur sein kann, das lehrt uns beispielsweise Epheser 2, Vers 20. Hier heißt es, ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist, der eben diesem Fundament die Ausrichtung gibt. Das Christuszeugnis der Apostel ist das Fundament, auf dem unser Glaube ruht. Nur im Wort der von Christus berufenen Apostel und nicht etwa in unseren Vorstellungen und Wunschbildern von Jesus kommt der wahre Christus zu Wort. Und deswegen glauben wir ja die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Das ist der Sachgrund, weil wir aufgebaut sind auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Der wahre, von den Aposteln bezeugte Christus als das eine und einzige Fundament, das ist auch der Kerngedanke der Reformation, derer wir am Freitag gedachten. Solus Christus, Christus allein. Die Reformatoren wussten und haben das auch neu zur Geltung gebracht, ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches schon längst da liegt, nämlich Jesus Christus. Und wir haben es bei der letzten Predigt vor zwei Wochen gesehen im Gottesdienst, dieses wunderbare Fundament, dieses feste und herrliche Fundament, das soll nicht brach liegen. Christus ist zum Fundament gemacht, damit auf ihm Gottes Bauwerk errichtet wird. Die Gemeinde als sein Tempel. Und alles, was in der Gemeinde geschieht, muss diesem einen Ziel dienen, dass Gottes heiliger Tempel wächst und dass er im schönsten Glanz erstrahlt, richtig herrlich herausgeputzt. So wie diese Lichterkette, die wir vorhin gesehen haben, ja, leuchtend, strahlend. Und genau darauf, auf dieses Wachstum, auf dieses Herausputzen, auf diese Erbauung, Erweiterung und Vervollkommnung dieses Baues, auf dieses, genau darauf zielt dieses oft missverstandene Stichwort Erbauung. Ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, Erbauung und Erbaulichkeit ist nicht einfach nur irgendwas mit Kerzenschein, Romantik, sondern da geht es wirklich darum, dass etwas vorankommt und vorangeht. Und diesem einen Ziel der Erbauung dienen auch die verschiedenen Leitungsämter in der Kirche. Und darum soll es in der heutigen Predigt gehen, um Gemeindeleitung, um Kirchenleitung, um Verbandsleitung im Zeichen der Einheit und der Erbauung. Und dazu lese ich uns jetzt aus Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 und 11 bis 16. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 und 11 bis 16. Als Gefangener um des Herrn willen ermuntere ich euch nun, Führt euer Leben in einer Weise, die der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. Mit lauter Demut und Sanftmut und mit Geduld. Ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die geistgewirkte Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr ja berufen wurdet zu einer Hoffnung eurer Berufung. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in allen. Jedem Einzelnen von uns aber wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe Christi. Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und wieder andere als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, zur Ausübung ihres Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Menschen, zum Vollmaß der Fülle Christi. Damit wir nicht länger Unmündige seien, ein Spiel der Wellen und umhergetrieben von jeder beliebigen Lehre, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Stattdessen lasst uns in Liebe die Wahrheit des Evangeliums bezeugen und in jeder Hinsicht wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm heraus wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen und Gelenke zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Wirkkraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran zu seiner eigenen Erbauung in Liebe. Einmal tief durchatmen. Ja, man möchte sagen, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das gilt besonders für den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist bekannt für seine überschwängliche und für seine auch anspruchsvolle, oft auch sehr schwer zu übersetzende Ausdrucksweise. Und nicht zufälligerweise steht auch der allerlängste Satz des Neuen Testaments ebenfalls in diesem Brief. Und auch der Abschnitt, den wir gerade vernommen haben, enthält eine solche Fülle von Gedanken, dass es einen beinahe erschlägt. Und ich habe die Woche in der Predigtvorbereitung durchaus etwas von diesem Erschlagenwerden oft gespürt. Wenn wir uns den Anfang anschauen, dann stellen wir fest, was wir hier hören, das ist der Herzenswunsch eines Gefangenen. Der Herzenswunsch eines Gefangenen, der um Jesu Willen im Gefängnis sitzt. Als Gefangener um des Herrn Willen ermuntere ich euch nun, führt euer Leben in einer Weise, die der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. Mit lauter Demut und Sanftmut und mit Geduld. Ertragt einander in Liebe, bemüht euch, die geistgewirkte Einheit zu wahren, durch das Band des Friedens. Paulus sitzt im Gefängnis und aus eigener Erfahrung weiß Paulus, wie einengend Fesseln sind. Fesseln verhindern Freiheit. Fesseln schneiden ins Fleisch. Sie machen bewegungsunfähig. Das ist die eine Seite. Es gibt aber noch eine andere Seite. Fesseln oder Bänder können ja auch durchaus nützlich und hilfreich sein. Das Ding ist von meinem Bademantel mit einem schönen BVB-Logo übrigens drauf, aber das nur am Rande. Damit kann man ja den Bauch ein bisschen zusammenhalten beispielsweise. Also Bänder, das ist das gleiche Wort im Griechischen für Fesseln, für Bänder. Die können auch nützlich und hilfreich sein. Wir kennen das auch von den Kabelbindern. Ja, mit Kabelbindern kann die Polizei Festgenommene fixieren. Man kann mit Kabelbindern aber auch etwas befestigen, damit es nicht auseinanderfällt. Wenn wir hier vorne diesen Blumenstrauß sehen, der ist vielleicht nicht mit Kabelbindern befestigt, aber auch das wird ja oft zusammengebunden. Ein Blumengebinde. Ja, da haben wir das Wort des Bandes ja drin. Oder mit Kabelbindern kann man beispielsweise auch etwas reparieren. Zum Beispiel ein kaputtes Tornetz im Fußball. Ist gestern wieder vorgekommen. Paulus spielt hier bewusst mit diesen Worten. Er selbst ein Gebundener, ein Gefangener, ein Gefesselter, um Jesu willen. Er als Gebundener, als Gefangener ermuntert die Gemeinden, die geistgewirkte Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Und dieses Band des Friedens, das engt nicht ein, das schneidet nicht irgendwie ins Fleisch ein. Es verhindert nicht die Freiheit, die wir in Christus haben. Im Gegenteil, das Band des Friedens wahrt und schützt die Freiheit, zu der wir befreit sind. Es hält zusammen, was zusammengehört. Das Band des Friedens ist im Grunde wie diese Lichterkette, die wir vorhin am Anfang des Gottesdienstes gemeinsam gebildet haben. Verbunden, einander zugewandt, hoffentlich in Liebe. Und später wechselt Paulus dann noch das Bild zum Bild des Leibes, der durch Sehnen und Bänder und Gelenke zusammengehalten und gestützt wird. Und wer einmal einen Sehnen- oder Bänderriss oder einen Gelenkbruch hatte, der weiß, wie übel das ist. Ich kann euch sagen, wenn euch die Kniescheibe rausfliegt, das ist nicht besonders angenehm. Wo Bänder und Gelenke kaputt sind, die alles zusammenhalten, da werden wir bewegungsunfähig und in unserem Alltag empfindlich eingeschränkt. Das Band des Friedens ist also alles andere als eine Fessel, die einengt. Es ist der Kitt einer gesunden Gemeinde, einer Gemeinde, die wächst und erbaut wird. Die Einheit, die dieses Band wahrt, ist nicht menschengemacht, sondern geistgewirkt. Und zu dieser geistlichen Einheit ist die Gemeinde ohne Wenn und Aber berufen. Es ist allerdings so, dass der Ruf nach Einheit bei uns spätestens durch die Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts in Verruf geraten ist. Einheit hat manchmal auch so einen negativen Beigeschmack, Vereinheitlichung. Alle marschieren in die gleiche Richtung im Stechschritt. Das ist übrigens kein neues Phänomen. Es gab schon immer Welteinheitsideologien, die nichts mit der hier gemeinten Einheit zu tun haben. Die finden wir schon im Alten Testament, beispielsweise die Neuassyrer, die mit ihrer religiös motivierten Umsiedlungspolitik dazu führen wollten, dass die Völker sozusagen auf eine Linie gebracht werden. Wenn Paulus von Einheit spricht, dann hat er keinen von außen aufgezwungenen Einheitsbrei im Blick. Die Einheit, von der Paulus spricht, ist die Einheit, die der Geist Gottes wirkt. Eine Einheit also, die zu Herzen geht und deswegen dann auch aus dem Herzen kommt, die uns innerlich anrührt, eine Einheit, die uns zu Christus hin bewegt und zueinander. Das ist die Einheit, von der Paulus spricht. Es ist eine geistgewirkte Einheit, die geistgewirkte Einheit des Leibes Christi. Und diese Einheit hat geistliche Grundlagen und geistliche Vorgaben. Ihr Fundament ist der eine Herr, der eine Glaube, die eine Taufe, der eine Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in allen. Und weil das so ist, deswegen steht die Wahrung dieser Einheit nicht in unserem Belieben, dass ich sagen kann, habe jetzt heute mal keinen Bock auf diese Einheit. Nein, diese Einheit ist Gott gewollt. Und deswegen die apostolische Verpflichtung, die wir hier lesen, ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die geistgewirkte Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Diese geistgewirkte Einheit ist immer eine Einheit in Vielfalt. Wären wir alle gleich oder gleich geschaltet, dann bedürfte es ja auch gar nicht der apostolischen Mahnung zu Demut, Sanftmut und Geduld. dann wäre Liebe keine Frage des gegenseitigen Ertragens. Außer dass es manchmal auch schwerfällt, uns selbst zu ertragen, aber das ist ein anderes Thema. Die Wahrung der geistgewirkten Einheit bedürfte keiner Mühe und Anstrengung, wenn wir alle ohnehin völlig identisch wären. Die Einheit, von der Paulus spricht, ist aber eine zutiefst lebendige Einheit. Der Leib Christi besteht ja aus vielen verschiedenen Gliedern mit ganz unterschiedlichen Gaben. Und diese Vielfalt ist Gott gewollt, weil sie der Kreativität des dreieinen Schöpfers entspricht. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe Christi. Christus teilt uns diese Gaben und diese Gnadengaben zu. Die Einheit des Leibes Christi ist eine Einheit, die in der innergöttlichen Einheit von Vater, Sohn und Geist ihren Ursprung und ihr Maß hat. So haben wir es vorhin auch gesungen in dem Lied von Nikolaus von Zinzendorf. Ja, wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollen auch wir untereinander eins sein. Unsere Einheit gründet in der Einheit des dreieinen Gottes. Aber was den dreieinen Gott von Ewigkeit her auszeichnet, dass er nämlich vollkommene Einheit in vollkommener Liebe ist, das gelingt uns Menschen nicht von selbst. Das gelingt uns nicht von selbst. Denn die Sünde, die sich zwischen uns und Gott gestellt hat, die hat sich ebenso zwischen uns und unsere Mitgeschöpfe geschoben und den Frieden zerstört, den der dreieine Gott für seine Schöpfung vorgesehen hat. Shalom, Frieden. Eigentlich das, worauf die ganze Weltgeschichte von Gott her hinauslaufen soll. Nachdem wir seit Karfreitag und Ostern in Christus zurechtgebracht sind, gerechtfertigt sind und Frieden mit Gott haben, so heißt es in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Geht es jetzt darum, auch untereinander Frieden zu suchen, Frieden einzuüben und Frieden auch zu halten, den Frieden nicht aufs Spiel zu setzen. Dazu ruft Paulus uns wiederholt auf. Bemüht euch, die geistgewirkte Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Oder in Römer 12, Vers 18, wenn möglich so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mit allen Menschen. Da sind nicht nur wir hier gemeint, sondern sind auch die 25.000 Menschen in Zeitz und die paar hundert außerhalb von Zeitz gemeint und die Millionen hier in Deutschland und die Milliarden weltweit. Mit allen Menschen in Frieden, so viel an euch ist. Bemüht euch, zunächst einmal in der Gemeinde die geistgewirkte Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Wie kann das gelingen? Von selbst gelingt das offensichtlich nicht. Und das stellen wir auch immer wieder fest. Und deswegen hat Christus seiner Kirche Leitungsämter verordnet und Menschen in die einzelnen Ämter berufen, die der Einheit und der Erbauung des gesamten Leibes Christi dienen. Und er selbst, Christus, hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und wieder andere als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, zur Ausübung ihres Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Menschen, zum Vollmaß der Fülle Christi. Alle Leitungsämter haben eine gemeinsame Stoßrichtung und ein Ziel, nämlich die Zurüstung der Heiligen zur Ausübung ihres Dienstes und eben damit die Erbauung des gesamten Leibes Christi. Dazu dienen drei Arten von Ämtern. Das Amt der Grundlegung, das sind die Apostel und Propheten. Das Amt der Ausweitung, das ist das Amt der Evangelisten. Und das Amt der Vertiefung und Stärkung, die Hirten und die Lehrer. Der Leib Christi als Tempel des lebendigen Gottes ruht auf dem ein für allemal gelegten Fundament der Apostel und Propheten. Ihnen war das im wahrsten Sinn des Wortes grundlegende Amt der Erbauung anvertraut. Bereits zwei Kapitel zuvor heißt es, und wir haben es schon gehört, die Apostel und Propheten seien das Fundament der Gemeinde, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Die Apostel und Propheten gehören also in die Gründungszeit der Kirche. Sie sind folglich keine kirchlichen Ämter, die auch immer wieder besetzt werden müssen, sondern sie sind einmalige Ämter. Sie sind der Kirche vorgeordnet und bleibend vorgegeben. Die Apostel sind jene einmaligen Zeugen am Anfang der Kirche, denen der Auferstandene sich selbst offenbart hat. Und eben damit hat er sie zugleich damit beauftragt, das Evangelium aller Welt zu verkünden. Und dieses Evangelium, das handelt ja allein von ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, dem für uns Gekreuzigten und Auferstandenen. Das sind die Apostel, die Propheten wiederum, die dürften urchristliche Männer und Frauen sein, denen gemäß Jesu Wort der Tröster nach Ostern erschlossen hat, was es mit Jesus in Wahrheit auf sich hat und was sich für die Gemeinde seit Ostern geändert hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir lesen manchmal so die Evangelien und sagen, alles klar, wir machen es einfach so wie die Jünger damals. Nein, durch Kreuz und Auferstehung Jesu hat sich etwas Grundlegendes geändert. Und deswegen bedürfen wir auch der Briefe des Neuen Testaments, die uns diese Neuerungen zeigen und zeigen, wie wir von Kreuz und Auferstehung her richtig mit dem umgehen, was wir von Jesus her mitbekommen haben. Wir haben es im Blick auf das Abendmahl einmal durchbuchstabiert, dass wir das Abendmahl eben anders feiern als die Jünger am Gründonnerstag. Denn wir feiern es in der Gegenwart des bereits Gekreuzigten und für uns Auferstandenen. Da hat sich etwas geändert. Und dazu bedurfte es der Propheten, die durch den Geist Gottes genau das erkannten und am Anfang der Kirche sagen konnten, was das nun bedeutet. Und die Apostel und Propheten gemeinsam, die bilden deswegen das Fundament der Kirche. Den Niederschlag ihrer Botschaft finden wir in verbindlicher Form im Neuen Testament. Und deswegen hat die Reformation gesagt, allein Christus, das heißt auch allein die Schrift, weil wir nur dort den wahren Christus finden. Mit dieser Botschaft ist das Fundament der Kirche ein für allemal gelegt. Allein in dieser Botschaft gründet darum auch die Einheit des Leibes Christi. Auf diese Botschaft sind wir alle gemeinsam bleibend verpflichtet. Das war das Grundlagenamt. Der Leib Christi als Tempel des lebendigen Gottes wird seither ständig erweitert durch den missionarischen Dienst der Evangelisten, die das Evangelium von Jesus Christus dort ausrufen, wo dieser Ruf noch nicht ergangen ist. Die Evangelisten stehen also für die missionarische Verkündigung. Der Evangelist ist ein Freudenbote, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. So lesen wir es schon im Alten Testament und darauf nimmt ja Paulus dann im Römerbrief auch Bezug. Demgegenüber sind die Hirten und Lehrer das im eigentlichen Sinne gemeindeleitende Amt. Sie dienen der Erbauung des Leibes Christi vor Ort. Ihnen ist in besonderer Weise das Predigtamt anvertraut. Denn die Gemeindeleitung im Sinne der Seelsorge und der Lehre ist wesentlich Verkündigung des Evangeliums. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Gesichtspunkt. Wie geschieht überhaupt Kirchenleitung und Gemeindeleitung? Wir haben ja keine Polizei, die rumläuft und Leute irgendwie festnehmen kann oder was auch immer oder irgendwelche Richter. Alle Ämter der Leitung haben genau ein Werkzeug, mit dem sie ihren Dienst tun, nämlich das Wort. Das Wort Gottes. Genauer gesagt, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist das eine und einzige Werkzeug, das Gemeindeleitung, Kirchenleitung, Verbandsleitung hat. An die Wahrheit des Evangeliums sind darum alle diese Ämter und Amtsträger und Amtsträgerinnen gebunden. Dieses Evangelium sollen sie bekannt machen und beständig in Erinnerung rufen. Das ist auch der Sinn der Sonntagspredigt. Wir vergessen ja über die Woche so schnell, wer Christus für uns ist. Und machen es dann doch wieder selber. Und dann kommen wir am Sonntag zusammen und auch unter der Woche, damit uns das immer wieder deutlich vor Augen steht. Wer ist Christus eigentlich für uns? Und alle diese Ämter zielen in verschiedener Weise auf ein und dasselbe. Nämlich, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist es eigentlich. Die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes ist kein Privileg besonders frommer Christen. Es ist das Ziel aller, die Christus durch das Evangelium zu sich berufen hat. Und darum sind auch die Leitungsämter immer eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, wenn ich das einmal so sagen darf. Die Gemeindeleitung entbindet kein einziges Gemeindeglied vom eigenen Bemühen um Einheit und Erbauung. Das Ziel ist vielmehr Unterstützung. Unterstützung in dem gemeinsamen Bemühen, Christus in seiner ganzen Fülle kennenzulernen und zu ihm hin zu wachsen. Nicht nur der Pastor, nicht nur der Bezirksvorsitzende, nicht nur der Verbandsvorsitzende oder der Inspektor muss zu Christus hinwachsen oder soll das tun, sondern wir alle, wir alle. Und deswegen heißt es abschließend, lasst uns alle in Liebe die Wahrheit des Evangeliums bezeugen. Es geht nicht um irgendeine Wahrheit, die wir vielleicht für die Wahrheit halten, sondern es geht immer um die Wahrheit des Evangeliums. Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene für dich. Diese Wahrheit sollen wir in Liebe bezeugen und in jeder Hinsicht wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm heraus wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen und Gelenke zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Wirkkraft, die ihm von Gott her zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran zu seiner eigenen Erbauung in Liebe. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.